Ich freue mich ganz arg über Rainer Im, Udo Zeppezauer und Bernhard Mohl. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo. Hallo.
Schön, dass wir da sein
dürfen. Ja, aus gegebenem Anlass, dass der Anlass heißt Stahlberg und Co., der neue Roman von dir, von Rainer Im, und ihr zwei seid quasi Inspiration, Muse und Begleitung.
Ja? Sozusagen.
Fangen wir mal mit der Begleitung an. Ja, wie würdet ihr euch selber?
Füllt es auf.
Füller oder Killer?
Nimm ein bisschen Auffüller. Verschönerer.
Genau, also Rainer hat uns beide gebeten, Udo hat er gebeten, zu lesen und zu singen und mich mit Musik zu untermalen oder zu begleiten, Gesang zu begleiten oder selber zu singen, zweite Stimme zu singen, wie auch immer. Und das Ganze eben aufzuhübschen.
Ja, das ist ja ein bisschen untertrieben. Nein, also man muss schon sagen, erstens sind wir Kumpel. Zweitens haben wir schon zwei andere Bücher gemeinsam protegiert, Lesungen gemacht.
Präsentiert.
Und drittens profitiere ich von ihrer Kreativität auch, sage ich ganz offen ehrlich. Wenn ich nicht weiterkomme, dann sitze ich mit denen an den Affenfelsen und zapfe ihre Kreativität ab. Also wir sitzen da nicht zum Spaß rum am Affenfelsen, das ist Arbeit. Ja, und manchmal ist auch kein Spaß.
Du zahlst schon immer den Aperol Spritz, gell?
Ja, aber es wird immer nach 3 Spritz wird es erst so richtig kreativ.
Ist das wirklich Teil des kreativen Prozesses und essentiell auch für die Schreibblockade zu überwinden?
Ah ja, es ist doch eine ganze Hochaufhänge. Aber es gab tatsächlich so ein paar Sachen, wo ich fragte, Mensch, habt ihr da Idee, was können wir da und da machen? Und das eine oder andere ist tatsächlich ins Buch eingeflossen, das stimmt wirklich.
Dann rollen wir das mal von vorne auf. Stahlberg und Co., worum geht's, Rainer? Gib uns mal ein bisschen einen Rahmen.
Gern. Also wenn man einen Untertitel finden müsste, dann wäre der tatsächlich so: eine Kiezgemeinschaft wehrt sich. Die wehrt sich gegen Spekulanten und Heuschrecken. Es geht um ein fiktives kleines Viertel in der Tübinger Altstadt, das noch nicht renoviert ist, und das ruft natürlich Spekulanten und Heuschrecken auf den Plan. Tatsächlich soll dieses Viertel alte Mühle platt gemacht werden und neu aufgemacht werden. Diese Immobilienhainis haben aber nicht mit dem Widerstand in diesem Viertel gerechnet, und tatsächlich tun sich die Leute zusammen und wehren sich gegen das Ganze. Und das ist im Großen und Ganzen die Geschichte. Sie machen dieses sich wehren mit einer Mischung aus Schamoffensive und Informationskampagne und machen sehr viel, vieles. Also Diskussionen, Filmvorführungen, Zirkusvorführungen, um einfach die Bevölkerung und auch die lokalen Politiker auf ihre Seite zu bringen. Darum geht es im Großen und Ganzen.
Wie kam es drauf?
Wie kam ich drauf? Erstens mal, weil ich Filme selber liebe, und zweitens habe ich erfahren, dass es immer noch Videotheken gibt in Deutschland. Man soll es nicht glauben.
Also ich habe das mal erzählt einer jungen Frau Mitte 30, dass der Roman von einer fiktiven Videothek in einem fiktiven Viertel in Tübingen handelt. Dann hat sie gesagt, ein historischer Roman. Das hat mir ziemlich gut gefallen.
Und tatsächlich 2007 hat es noch rund 4.000 gegeben, jetzt gibt es noch ein paar hundert. Und vielleicht ein kleiner Hinweis, die älteste Videothek der Welt, die in Kassel immer noch existiert, jetzt als Verein, da werden wir höchstwahrscheinlich hinfahren und dort eine Lesung machen. Wo sonst?
Die in Tübingen, die letzte hat zugemacht.
Die hat leider zugemacht. Ja. Richtig, richtig.
Aber warst du da auch noch Kunde?
Nein, ich bin, das muss ich jetzt zugeben, das ist doof jetzt, oder? Ich bin eher so der Kinogänger. Ich liebe Filme und guck's und mag die Atmosphäre im Kino und guck da Filme an hauptsächlich.
Die haben es ja auch nicht leicht.
Oh, um Gottes Willen, leider nicht.
Ja. Wirklich nicht. Ne? Ja.
Also das ist dieser Rahmen, und dann hast du wie angefangen sozusagen? Hast du dann angefangen mit dem Plot, das Szenario, oder hast du deine Hauptfigur erst geschaffen?
Ja, wie schreibt man ein Buch? Das ist eine gute Frage. Also es gibt verschiedene Arten. Eine ist in 3 Schritten. Erstmal überlegt man sich eine Inhaltsangabe, dann gibt es sowas wie eine Story Outline, sowas wie ein Drehbuch, und der dritte Schritt ist das Schreiben selber. Das heißt, am Anfang schreibt man einfach mal nieder, welchen Inhalt soll das Ganze haben. Und auch schon Personen, die man genau beschreibt, einen Lebenslauf. Und das Zweite ist tatsächlich so was recht Strukturelles. Also man schreibt wirklich, beschreibt das ganze Buch in Szenen. Das ist dann wie so eine Tabelle, da sind dann die Personen, Situation, Konflikt und sowas drin. Und das Dritte, der dritte Schritt ist tatsächlich die Schreiberei selber. Für mich ist das ideal, weil das eine Mischung aus Struktur und Kreativität. Nämlich, wenn ich die Struktur habe, dann kann ich hinterher sehr kreativ sein. Das heißt, in diesem zweiten Schritt werden die Szenen beschrieben. Udo, Bernhard und Rainer sitzen bei Matzel im Interview und sprechen über sein Buch. Dritte Szene, vierte Szene. Die drei gehen ins Café und sprechen drüber. Vierte Szene. Die Verkaufszahlen im Osiander steigen nach oben oder im Buchhandel und das Buch wird im Spiegel Bestseller, dritter Platz. Also ich beschreibe das und im letzten Schritt fülle ich diese Szenen quasi aus. Das heißt, ich kann auch mal, wenn ich Lust habe und morgens hinsitze, kann ich mal die Szene 56, die eine Liebesszene ist, weil ich gerade Lust und Bock habe, vorziehen und einfach die mal. Das heißt, ich muss nicht chronologisch vorgehen.
Jetzt kannst du deine Heldenreise anbringen. Rainer erzählt immer über die Heldenreise. Da ist er ganz begeistert davon.
Da hat er auch vollkommen recht, weil das die Heldenreise, das ist so eine Struktur, die gibt es eigentlich schon seit man mit unseren Fällen am Lagerfeuer in den Höhlen sitzen. Da geht es immer darum, dass ein Held aufbricht und was lösen muss. Das ist ein Problem, das löst er. Und es ist dann so, dass er scheitert immer wieder. Dann überlegt er sich neue Mittel und Möglichkeiten und geht das Problem dann weiter an. Sodass dann eine Heldenreise beschreibt so ein Wachsen dieser Menschen oder dieses einen Menschen. Und letzten Endes löst er dann das Problem. Auch hier in meinem Buch wird das Problem gelöst, aber wir sagen natürlich nicht, in welcher Art und Weise.
Natürlich nicht.
Das muss gelesen werden.
Eben. Aber die Helden können wir vorstellen.
Die Helden können wir vorstellen, auf jeden Fall. Also da hat es die Hauptfigur Mark Stahlberg. Der ist der Sohn des Besitzerpaares der Videothek. Der geht durch das ganze Buch. Anhand von Mark Stahlberg erzählen wir das ganze, ja, den ganzen Widerstand auch. Dann natürlich die ganzen Stammgäste dieser Videothek. Und das sind Leute, ja, eigentlich Leute, die, ja, über die nicht so geschrieben wird. Das sind dann Arbeitslose, das sind alleinerziehende Kinder, Eltern, Mütter, Väter und so weiter. Und die tun sich zusammen und wehren sich. Das sind so die Hauptpersonen des ganzen Buches.
Und die Videothek ist das Widerstandsnest, so ein bisschen, oder?
Exakt. Also die Videothek ist ja nicht nur eine Videothek, sondern da treffen sich die Leute. Da formiert sich der Widerstand, das ist Treffpunkt. Mehr noch sogar Heimat dieser Leute.
Ja, noch kurz dazwischen, zu den Leuten, da auf der nullten Seite gibt es ein Zitat von Aki Kaurismäki: Irgendjemand muss doch erzählen, in welchem Schlamassel die Menschen stecken und wie sie dennoch ihre Würde bewahren. Und das ist, glaube ich, so das Motto von dem Ganzen auch, oder?
Das ist tatsächlich so, das ist das Motto. Und ich bin so frech und sage, dass ich mich in den Spuren bewege von den Filmemachern Ken Loach und Aki Kaurismäki oder auch Mike Leigh, die sich immer um solche Leute kümmern, um die Leute, die eben am unteren Ende der Gesellschaft sind. Gleichzeitig lieben sie ihre Hauptpersonen sehr und beschreiben das Ganze auch mit Humor. Und das wollte ich auch machen mit diesem Buch. Und ich hoffe, das ist gelungen.
Auf jeden Fall.
Das war also, schöne Vorlage, Bernhard.
Ja. Also mir sind die sympathisch, die Figuren. Ja, so skurril sie sind und so. Ich weiß nicht, ob ich wirklich jetzt mit jeden Abend mit ihnen zusammenhängen will. Das ist wieder was anderes, aber ja. Und was ich auch mag, ist, dass es immer wieder so kleine Exkurse gibt in dem Buch. Also es gibt, weil es eben um Videothek geht, geht es auch um Filme und da werden dann einzelne Leute befragt, welcher Film denn ihnen besonders wichtig war in ihrem Leben oder ob der womöglich Einfluss auf ihr Leben hatte und so. Das sind so kleine Exkurse und die sind sehr, sehr schön. Die treiben nicht unbedingt die Handlung voran, aber ja, sind schöne kleine Perlen. Oder einmal gibt es auch noch genau eine Szene, wo da geht es dann um Linkshänder und so. Einfach so ein kleiner Bogen im Roman gemacht wird. Und so, ja, natürlich kommt es dann auch wieder alles zusammen am Schluss und so.
Aber so ein Twist auch. Und wo du eben auch deine eigene Filmvorlieben dann ausbreiten kanntest, oder?
Es ist tatsächlich so, ja. Es gibt 5 Hauptpersonen, die eben, wie der Bernhard andeutet, ihre Lieblingsfilme beschreiben. Aber nicht nur beschreiben, das sind zum Teil Filme, die ihr Leben fast schon verändert haben. Und da sind natürlich meine Lieblinge auch drin zum Teil. Ja, genau.
Welche kommen da?
Das sage ich, Moment, zum Beispiel Angel's Share habe ich da, genau. Patterson zum Beispiel, die üblichen Verdächtigen sind dabei, Lola Rent und Sacco und Vanzetti.
Und das hast du denen quasi, dann deine Lieblingsfilme hast du denen an die Hand gegeben?
Ja, das sind nur wenige von vielen. Ich mag sehr viele Filme. Sehr
gerne. Wie kann ein Film ein Leben verändern?
Sollen wir das so ein bisschen erzählen? Das ist fast schon... Ah, doch, das erzähle ich.
Ja, doch. Ja.
Also eine wirklich sehr schöne Geschichte, Sacco und Vanzetti. Guckt einer an, eine Hauptperson, Karl heißt der. Übrigens, kurzer Einschub, am Ende des Buches gibt es ein Personenregister, wo man immer wieder nachgucken kann, welche Personen das sind. Und dieser Karl guckt diesen Film an und ist auch hin und weg von dieser Musik, von Sacco und Vanzetti, also von...
Here's to you.
Here's to you, genau.
Here's to you. Da, 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 da.
Und dann surft er ein bisschen und sieht, wie Ennio Morricone in Venedig mit einem großen Chor dieses Lied aufführt. Und er sieht es auf YouTube und guckt es immer wieder an und verliebt sich tatsächlich in eine Sängerin durch dieses Angucken. Und was macht dieser verrückte Kerl? Er fährt tatsächlich nach Venedig. Er will diese Frau treffen. Er muss diese Frau treffen. Und fährt dahin und sieht den Chor, wie sie da üben, und trifft tatsächlich diese Frau. Aber jetzt höre ich auf.
Ja. Das wär, ich wollte gerade sagen.
Gell,
ja.
Höre ich auf. Und solche Geschichten sind da drin. Also.
Wie Filme Leben verändern können. Und ihr habt ja auch hier heute was mitgebracht. Lesepart mit Musik. Ist das ein guter Zeitpunkt?
Das ist ein sehr guter,
absolut.
Sehr guter Zeitpunkt.
Absolut.
Wir fangen tatsächlich mit dem ersten Kapitel an und da geht es, wie gesagt, um den Marek Stahlberg, der in einem Dilemma ist. Und zwar, er hadert mit sich und der Welt und vor allem mit seinem Arbeitgeber. Und hier ist er im Gespräch mit seinem Vorgesetzten Windhorst. Und solche Menschen wie Windhorst haben keinen Vornamen. Udo stellt ihn als erstes mal vor.
Marek Stahlberg. Immer öfter gerät er mit den in jeglichen Beziehungen militant inkompetenten Vorgesetzten seiner Bank aneinander. Er ist in der elterlichen Videothek und im Dunstkreis ihrer Kunden aufgewachsen. Sein Chef, Windhorst, Vorgesetzter von Marek. Er verströmt den zweifelhaften Charme und Duft älterer männlicher Kunden der Videothek aus Mareks Kindertagen, die sich verstohlen in Richtung Filme für Erwachsene verdrücken. Mensch, Stahlberg, was ist denn los mit Ihnen? Sie sind so renitent, so kenne ich Sie gar nicht.
Wie aus der Zeit gefallen, nein, wie von allen guten Geistern verlassen, saß Windhorst hinter seinem aufgeräumten, aseptischen Schreibtisch, auf dem nichts lag, außer einem lächerlichen kleinen Tablet. Sein Vorgesetzter trug wie immer eine Fliege, heute in Bordeaux. Dazu ein weißes Hemd, graue Sakko und dunkle Hose. Eine Fliege, wer trägt denn heute noch eine Fliege? Marek und Mode, das waren zwei Galaxien, die nichts voneinander wussten. Mode war nicht in seinem aktiven Gedankenschatz. Mehr noch, das Thema war für ihn nie existent gewesen. Heute stach ihm diese Fliege allerdings ins Auge und verursachte zusammen mit diesem ganzen Arrangement aus Büro, Kleider und Kölnisch Wasser körperliche Schmerzen. Aber es war nicht wirklich dieses Gesicht, diese Fliege, dieses Duftwasser und dann noch das bayerisch gerollte R, was Marek nervte. Es war, als ob über die letzten Wochen hinweg ganz langsam ein Schleier weggezogen würde. Mit jedem Gespräch, mit jedem Meeting wurde er ein wenig mehr gelüftet und zum Vorschein kam ein immer größeres Stück Verlogenheit und Falschheit. Das ganze Elend, das man am liebsten vollständig und für immer und ewig verbergen würde. Je schöner und aufwendiger der Schleier, desto abscheulicher und widerwärtiger das zu Verhüllende. So kam es ihm inzwischen vor, als wäre er all die Jahre mit einer rosa Brille durch die Bank und ihre Abteilungen geschwebt. Natürlich wusste er um diese Brille irgendwie, aber abnehmen hatte er sie auch nicht wollen. Schließlich erschien Macht, Verantwortung und Geld hinter rosa Gläsern noch schöner und attraktiver. Bis jetzt. Dabei gab es keine Initialzündung oder kein besonderes Ereignis. Die Zweifel an den Geschäften der Bank und ihrer Seriosität schlichen sich vielmehr mit der Zeit immer mehr ein und setzten sich fest wie Stacheln unter die Haut. So sehr, dass er Fehler machte, die ihn im Nachhinein selbst überraschten. Er war einfach nicht mehr bei der Sache. Nein, stimmte gar nicht. Wenn er so nachdachte, gab es sehr wohl Anlässe, um an der Integrität dieser Bank zu zweifeln. Nadelstiche, die sich zu einer Perforation summierten und zur Reißlinie wurden, an der, wie ein Stück Papier, auch das Vertrauen riss. Als hätte er diese Vorkommnisse verdrängt, um seine Psyche und sein Magengeschwür zu schonen. Nicht nur einmal war er heftig mit seinen militant inkompetenten Vorgesetzten aneinander geraten, als er bestimmte Bewilligungen und Nichtbewilligungen von Krediten in Frage stellte. Warum wurden dem weit überschätzten 3D im Internet-Startup Geld und Kredite hinterhergetragen, obwohl es seit Jahren keinen einzigen traurigen Cent verdient hatte? Während Rahim Burhan vergeblich um 5.000 Euro Starthilfe für seinen Traum eines mobilen Wurstverkäufers bettelte.
Sie wissen doch, Corporate Finance ist eine der Schlüsselverantwortlichkeiten einer Bank, unserer Bank. Bei allen anderen wichtigen Bereichen wie Asset Management, Financial Engineering, Research, Trading und so weiter geht es hier bei uns in dieser Abteilung hauptsächlich um die Kunden. Und was wären wir ohne unsere Kunden, Mensch, die Beratung über Finanzprodukte ist.
Das übliche Geblubber, das Marek über sich ergehen lassen musste. Wie hasste er es, wie ein ungezogener Schüler vor dem Direx zu sitzen und sich den abgenutzten Vortrag anhören zu müssen. Wie konnte sich Windhorst bei seinen eigenen Gelaber nicht selbst langweilen? Derselbe Inhalt seit, wie lange eigentlich, seit ewig. Marek kannte den Vortrag seit jetzt 8 Jahren. Schon am ersten Arbeitstag hatte er ihn ertragen müssen. Aber er würde ihn auch dieses Mal überstehen. Er hatte ja bald frei. Wie auf Stichwort holte Windhorst ihn aus seinen Traumwelten zurück, indem er einige Dezibel lauter wurde.
Schließlich haben Sie ja Montag Urlaub. Nehmen Sie Ihre hübsche Partnerin mit.
Welche Abteilung nochmal? Sales, oder?
Und fahren Sie in den Süden, in die Sonne, holen Sie sich gut und kommen Sie mit frischem Elan wieder zurück. Nicht wahr?
Nicht die Sonne, nicht der Süden, sondern die Videothek daheim. Die jährliche Urlaubsvertretung, wenn die Eltern ins Allgäu fahren. Und ohne Sarah. Windhorst wäre allerdings der Letzte, den Marek darüber informieren würde.
Wäre doch gelacht, wenn unsere Zusammenarbeit und unser Verhältnis nicht wieder harmonisch werden würden. Oder, Stahlberg?
Die letzten beiden Worte brüllte Windhorst im Stil eines Kompaniechefs beim Morgenappell. Die verquere Art eines Offiziers, einen Soldaten kameradschaftlich motivieren zu wollen. Fehlt nur noch diese Kampfsport-Schulterklopfer hormonüberladener Buddies. Harmonisch, was ein Zynismus. Solange man Windhorst Erwartungen entsprach, nach seiner Pfeife tanzte, war alles harmonisch. Dann und nur dann. Sehr einseitig das Ganze. Wie hatte Marek nur mitmachen können? All diese Jahre, warum wachte er jetzt erst auf? Dabei hatte er doch schon als Kind Grundsätze gehabt, wenn man das so bezeichnen konnte. Er wollte nie Profisportler oder Astronaut werden. Er wollte etwas Sinnvolles tun. Dabei bestand das Sinnvolle damals darin, Kindern vorm Verhungern und Tiere vorm Aussterben zu retten. Wahrscheinlich war das der Urgrund für die Wahl seines Studienfaches, weil schon sein Kinderhirn begriffen hatte, dass man für diese Ziele Geld brauchte und vor allem Menschen, die damit umgehen konnten. Sein Chef stand auf, prüfte den Sitz seiner lächerlichen Fliege, zog sein Sakko in einer bemitleidenswerten Routinehandlung über sein voluminöses Gesäß und reichte Marek die Hand in einer übertriebenen Freundlichkeit, die er nur bei einem seiner letzten Coachings gelernt haben konnte. Statt eines Lächelns gelang ihm nur eine künstliche Grimasse. Kurz blitzte die Erinnerung an mindestens zwei Kollegen auf, die im Urlaub ihre fristlose Kündigung per Einschreiben erhalten hatten. Na und? Im Moment freute sich Marek einfach nur auf zu Hause, auf das Treffen mit seinen Eltern vor ihrer Abfahrt, auf die Videothek und sogar auf die Stammgäste, die schon längst Teil der Einrichtung waren. Mediathek, nicht mehr Videothek, würde ihn sein Vater an dieser Stelle verbessern. Er würde seine Eltern überraschen. Marek hatte sich Gedanken gemacht und ein Konzept ausgearbeitet. Dieses Mal würde er sie überzeugen.
Revolution ist das Morgen schon im Heute.
Das war die Vertonung eines alten Songs, der auch im Buch vorkommt oder den ihr jetzt dafür ausgegraben habt?
Nein, er kommt nicht im Buch, den habe ich tatsächlich ausgegraben, habe ich entdeckt über einen alten Kumpel, der Musikfreak ist, der Musikfan ist. Und zwar ist es die alte Gruppe Renft und dieses aus der DDR. Dieses Lied wurde schon 1972 geschrieben, 1975 wurde die Gruppe dann verboten und sie haben dann nach und nach rübergemacht in den Westen. Aber dieses Lied passt ganz hervorragend zwischen Liebe und Zorn für dieses Buch. Das ist die Atmosphäre dieses Buch. Weil einerseits die Liebe für Filme und diese Solidarität, Freunde und so weiter und dann dieser Zorn gegen diese Spekulanten und gegen die Mietheil zu kämpfen, gemeinsam zu kämpfen.
Und das Schöne ist, dass das Lied ja wieder aufgenommen wurde, jetzt in der aktuellen Einspielung ist von einer Gruppe, wie heißt die nochmal?
Die Gruppe heißt Wukan aus Dresden, eine junge Gruppe, die quasi Krautrock neu aufleben lässt.
Ja, die sehen auch so aus, also so langhaarige. Das ist wirklich wie in den 70ern irgendwie, oder?
Klasse.
Also aber spielen gut.
Sind
gut,
sehr gut. Also Musiker, ja. Viel Gitarre, viel Strom, ganz toll.
Und wie war es für euch, den Song jetzt zu arrangieren?
Also arrangieren habe ich jetzt gemacht. Das ist eigentlich, wie gesagt, eher was ist Heavy Metal, Punk und so, rockig, ja, also Schlagzeug, E-Gitarre, was und so. Und das jetzt auf die Konzertgitarre zu übertragen, das ist dann immer mein Job. Ich schlage da immer erstmal die Hände über den Kopf zusammen. Und dann kriege ich aber Lust drauf und kriege auch Spaß dran. Und macht es dann einfach so, dass es wie so ein Liedermacher-Song klingt. Und wenn die Songs gut sind, also wir haben auch von Michael Jackson was dabei oder wir hatten in den letzten Lesungen Angie von den Rolling Stones und so. Und wenn man denkt, wie soll das jetzt mit der Konzertgitarre funktionieren? Und wenn die Songs aber gut sind, dann haben sie eben die gute Qualität und dann funktionieren die auch in einer sehr sparsamen Besetzung, in einem sehr sparsamen Arrangement. Und das hier eben auch. Und es ist auch noch ein Unterschied, denn ob man sowas dann konzertant macht, also einen ganzen Liederabend mit sowas macht, oder ob man eben in einer Lesung damit überrascht. In der Lesung rechnet niemand damit, dass Rolling Stones gespielt wird oder Michael Jackson oder sonst was. Und deswegen funktioniert das. Und wie gesagt, macht auch Spaß dann irgendwann mal. Aber und Udo ist sowieso dein Lieblingssong, oder?
Auch mit Zorn kann ich gut.
Wieso? Hattest du Probleme auch am Anfang?
Nein, nee. Es geht so. Sie spielen nur ein bisschen auf unsere politischen Frotzeleien an, die wir so untereinander haben. Aber ich bin Schauspieler und ich versuche das, was ich singe, einfach so in dem Fall wütend wie möglich rüberzubringen.
Aber du hattest eher da Differenzen oder habt ihr politisch,
wenn es ich bewege mich jetzt nicht so eindeutig im linken Spektrum der Politik. Deshalb werde ich von den beiden oft angezündet und ich zünde die beiden an, wenn wir dann am Affenfelsen sitzen und so. Das ist eher so eine Frotzelei, ein bisschen hin und her. Aber wie gesagt, ich kann mich in so ein Lied reinversetzen, kann mich in die Wut versetzen und hoffe, bringt das dann auch rüber.
Und in den Windhorst musstest du dich ja auch reinversetzen. Was war da schwerer?
Arschlöcher kann ich auch. Ja, extreme Figuren machen natürlich immer mehr Spaß, ist klar. Also das ist natürlich, also sagen wir mal, dieser Charakter hier in dem Buch, der ist so eindeutig unsympathisch, dass man da praktisch noch nicht mal um die Ecke denken muss. Den kann man praktisch eins zu eins wiedergeben.
Aber es ist doch so, Udo, der Schauspieler liest man immer wieder am liebsten böse Charaktere und wirklich kleine Arschlöcher spielen.
Eindeutige Charaktere, sagen wir mal so. Kann auch ein guter Charakter interessant sein. Aber es ist ja meistens von der Geschichte her, sagen wir mal, sind die bösen Charakter interessanter. Der gute Charakter ist halt der, der alles richtig macht, der moralisch richtig ist, der für die Geschichte wichtig ist. Aber sagen wir mal, in Anführungsstrichen, die Sau rauslassen kann man halt bei den Bösen. Ne? Das ist halt das Schöne daran.
Vielleicht noch ergänzend, uns war wichtig, eine besondere Lesung zu machen, weil ich vor allem habe schon auch Erfahrungen von diesen Wasserglaslesungen, die man immer wieder mal anguckt und sich anhört. Und ich finde sie ganz offen gesagt langweilig. Also der Autor muss schon sehr gut sein, wenn eine Wasserglaslesung interessant ist. Und dem wollten wir entgegenwirken und wir nennen unsere Lesung auch Lesung mit Live-Musik, Gesang und Anekdoten. Und das wollen wir auch rüberbringen und wir wollen die Leute unterhalten. Deshalb ist uns wichtig, dass wir als Freunde auftreten, vielleicht auch ein bisschen frotzeln, dass Udo mit seinem herrlichen Gesang singt und Bernhard auch und die Musik auch spielt und dass Bernhard das neu arrangiert. Also wir wollen so ein bisschen, also ich persönlich will quasi wie so ein trojanisches Pferd über Unterhaltung und Spaß und Freude auch die Aussage dieses Buchs rüberbringen, damit sie Lust haben, dieses Buch zu lesen auch und dann unterschwellig auch das, was ich sagen will, verstehen. Eben, dass man sich zusammentun muss, gerade in diesen Zeiten des Neoliberalismus, wo Lüge zur Wahrheit erhoben wird und Egoismus an der Tagesordnung ist. Das war mir wichtig, diese Lesung auch ein bisschen zu lobpreisen, die ja demnächst ist.
Genau, nächsten Donnerstag, 15. Dezember, 20 Uhr im Museum in den oberen Sälen. Mit Lesung, mit Live-Musik und Anekdoten. Was erzählt er da noch? Was kommt
das,
da?
Das sagen wir jetzt lieber noch nicht. Also das sind Anekdoten, die zum Teil auch spontan kommen. Ja. Das wäre jetzt ein bisschen schade, wenn wir die jetzt schon preisgeben würden. Aber
ich weiß auch noch gar nicht, was ich erzähle, ja, was genau. Ich dann loswerden will über dich. Je nachdem, was dann da passiert.
Aber so ein bisschen habe ich schon Angst. So ein bisschen habe ich schon Angst.
Ja, seht ihr euch auch dann so als Bande sozusagen, die sich gegenseitig stützt, also so wie du es gerade beschrieben hast?
Also für mich sind sie sehr wichtig, die zwei. Also, und ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe am allermeisten Spaß. Ich freue mich so sehr, also wenn ich da sitze und die beiden Musik machen und singen höre, da geht mir das Herz auf und das ist wirklich so. Und die Freunde dabei zu haben, das bringt mir ja Selbstbewusstsein und unterstützt mich tatsächlich, weil die beiden natürlich viel mehr Bühnenerfahrung haben als ich.
Ist für euch auch so? Mehr als quasi jetzt eine normale, in Anführungszeichen, künstlerische Produktion?
Auf alle Fälle. Also für mich auf alle Fälle ist es ganz anders zusammengewachsen. Also ich meine, bewege mich seit über 30 Jahren im professionellen Theaterbereich und dann gibt es halt ein Stück oder es gibt jemanden, der will ein Projekt machen oder dann wird man angefragt. Und wir haben uns ja praktisch auf ganz anderem Weg kennengelernt und kannte Rainer schon, bevor er geschrieben hat, und kannte Bernhard schon. Da haben wir noch gar nicht zusammen gearbeitet, aber vom LTT, von freien Produktionen. Und so ist man sukzessive Freunde geworden und hat dann gedacht, hey, dann machen wir das doch. Also es ist ein völlig anderer Vorgang gewesen. Und wir haben uns auch ein bisschen durch diese Pandemie getragen, durch diese Lockdowns getragen, mit heimlichen Treffen, mit Pappbecher Getränken irgendwo im Kreis um Bäume stehend und halt auch schimpfend auf den entsprechenden Medien. Nee, ist schon ein völlig anderer Zugang gewesen.
Also man merkt es auch in den Proben da. Also natürlich wird geprobt, wird gelesen und überlegt, wie bastelt man das jetzt alles zusammen und so. Aber es wird eben auch, kommen dann spontane Ideen, gerade irgendwelche Zwischenfrotzeleien oder Überlegungen, wie man das jetzt überleitet, dass es ein bisschen witziger wird und sich gegenseitig ein bisschen auf den Arm nimmt.
Ja, aber immer kommen sie zu mir, ich muss immer einen Kuchen bereitstellen und einen Kaffee. Obwohl, Udo, du hast auch immer einen Kuchen gebracht.
Ja.
aber einmal.
Im Schweiß meines Angesichts habe ich ihn dort den Schlossberg auftragen.
Das stimmt tatsächlich, ja.
Aber das ist quasi, du, wenn es dein Buchprojekt ist, dann bist du auch der Gastgeber und lieferst.
Ich weiß Grundlage. Eigentlich gar nicht, warum. Ich glaube, Bernhard will daheim nicht aufräumen.
Der ja,
will nicht
das nass, ist der eindeutige Grund. Ja.
Der will nicht nass ausputzen und der Udo auch. Obwohl der Udo wohnt an einer befahrenen Straße, vielleicht kann man da gar nicht gut üben.
Ja, du hast so einen kann schönen, man schon, aber es ist halt laut.
Du hast so einen schönen Ausblick aufs Ammertal. Das ist auch...
Einfach auch
wunderbar,
schön.
Ja. Das stimmt. Und ich nutze es tatsächlich immer, um Nassen auszuputzen. Insofern bin ich ganz froh.
Also der Druck, wenn Gäste kommen, man muss geputzt sein, ja. Das ja. ist so ein schwäbische
ja, hier. Sogar wenn es nur alle. Die sind, sogar wenn es nur die sind, tue ich halt schon ein bisschen ja, die ja, großen ja. Staubmäuse weg.
Und da wird auch viel über Lupinenkaffee gesprochen.
Warum das?
Ja, mir wurde kürzlich Lupinenkaffee empfohlen. Und dann habe ich es probiert und war wirklich klasse, weil mir der Espresso dann manchmal doch zu heftig ist. Und seitdem mische ich das. Und ich habe es dann Rainer auch gesagt, ich habe dir, glaube ich, sogar was geschenkt, oder? 20 Gramm oder so habe ich dir geschenkt.
Ich sag's nochmal, wieso trinkst du Espresso, wenn du kein Koffein haben willst?
Ich will nicht kein Koffein haben, ich will weniger Koffein haben.
Anders trinkst du halt löslichen Kaffee.
Noch löslichen Kaffee. Nee, auf die Stufe lasse ich mich nicht herab.
Oder vielleicht sollen wir uns doch noch überlegen, weißt du, einen Gitarristen für unsere Lesung? Vielleicht gucken wir nach einem anderen.
Nach einem Koffeinresistenten.
Der gescheite Expressos trinkt.
Ja, ja, bevor... Pico trinke ich ja auch Espresso. Macchiato.
Naja.
Macchiato heißt es, glaube ich.
Ja, wie auch immer. Macchiato.
Espresso Macchiato. Espresso Macchiato.
Genau. Macchiato. Ex, also
Express. Ja, Ex auf jeden Fall mit Doppel-X.
Doppel-X.
Warum das?
Nur
hört
so.
Sich besser an.
Das heißt natürlich Espresso Macchiato.
zurück zu den lokalen Besonderheiten vielleicht auch. Nochmal was hier vom fiktiven Tübinger Viertel Alte Mühle. Was fließt da alles ein an echten Begebenheiten und was hast du quasi gedichtet?
Fiktion. Vielleicht mache ich einen kleinen Schlenker und zwar bei den vorhergehenden Büchern. Ich habe auch zwei Krimis geschrieben, die wir auch beide zu dritt vorgestellt haben. Da habe ich auch immer reale Personen mit eingebaut, unter anderem die zwei, aber auch zum Beispiel Boris Palmer war auch dabei. Dem habe ich damals sogar eine Affäre angedichtet. Und natürlich kann man das nicht machen, ohne zu fragen, aber Herr Palmer, wie wir wissen, hat da nichts dagegen. Der hat da gleich gesagt, ja, ich lese mich gern in Ihrem Roman. Also insgesamt ist mir immer wichtig, so eine Mischung tatsächlich zu bringen. Und auch in diesem Roman ist es tatsächlich so, es kommen Örtlichkeiten, es spielt in Tübingen. Und natürlich dieses Viertel, Alte Mühle gibt es nicht, die habe ich jetzt, das habe ich fiktiv dazu gedichtet. Aber wir bewegen uns tatsächlich, auch der Marek geht mal auf den Marktplatz, da passiert was, der Marek wandert durch Tübingen und da werden schon genau diese Örtlichkeiten beschrieben und ein paar Menschen werden auch erwähnt. Spielt Pico eigentlich in diesem Roman eine Rolle? Ich glaube, tatsächlich, also...
Ich glaube nicht, ne?
Ja, kann das sein? Kann das sein?
Also da ist jetzt mir was Neues eigentlich.
Da ist jetzt was Neues.
Weil in den letzten Romanen war unser Lieblings-Stehcafé Pico immer Teil des Ganzen mit Michele. Der könnte uns eigentlich auch mal sponsern, finde ich. Also, es ist Tübingen, viel Reales, aber auch Fiktives. Und diese Mischung, die gefällt mir einfach wunderbar.
Und die Alte Mühle ist eher so ein... Unterstadt vergleichbar.
Ganz genau, ganz genau. Die Alte Mühle ist so, so eine Ansammlung von ein paar Häusern, die bis jetzt der Renovierung entgangen sind. Und natürlich sehen die Spekulanten und wollen darauf zugreifen. Und das ist auch ein Viertel, bei dem die Stadtführungen immer ein bisschen vorbeigehen. Die drehen dann rechtzeitig ab. Sogar das gibt es im schönen, pittoresken Tübingen, so ein altes Viertel. Genau.
Und dann ist ja natürlich ja, diese Spekulationsgewinne, GewinnerInnen, die dann mit Wohnen besonders viel Geld verdienen. Auch das hat ja eine reale Grundlage. Auch das ist ja in Tübingen präsent, in der Südstadt oder überall. Ne? Ist das da, wie thematisierst du das und wie stehst du auch dazu?
Wie vorher schon mit Neoliberalismus gesagt, dann sieht man genau, wie ich dazu stehe. Es ist einfach nicht richtig, auch so ein Viertel niederzumachen und daraus Exklusivwohnungen zu machen. Deshalb stehen die Leute ja auf, wehren sich nach dem Motto, wir haben keine Chance, aber wir nützen sie tatsächlich. Und natürlich verurteile ich das. Ich persönlich war auch einer der Motivationen, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe, weil es hat, ich muss zugeben, auch märchenhafte Züge, leider muss ich sagen, märchenhafte Züge, weil Solidarität und Zusammenstehen ja inzwischen ja fast schon nicht mehr so üblich ist in dieser Welt, in der jeder mit Ellenbogen durch die Welt geht und eher nach sich schaut als nach den anderen. Also mir war wichtig, auch so eine Welt zu beschreiben, dass es möglich ist, zusammenzustehen und durch Maßnahmen und diese Mischung, die ich vorher gesagt habe, aus Schamoffensiven und Informationskampagnen, sich zu wehren und tatsächlich. Nee, ich weiß nicht, ich darf es nicht sagen, das Ende, ob sie erfolgreich sind oder nicht. Das muss man selber herauslesen.
Aber die Maßnahmen kannst du schon noch ein bisschen beschreiben. Wie kann man mit einer Charmoffensive einen knallharten Investor hier beeindrucken?
Ja, indem man die Bewohner, Menschen sensibel macht, indem man Podiumsdiskussionen macht, dementsprechende Leute einlädt, sodass die dann entlarvt werden, einerseits, andererseits auch Charme-Dinge macht, wie gesagt, dass man Filme vorstellt, dass man dieses Viertel vorstellt, die Wichtigkeit dieses Viertel darstellt und dass damit viel verloren gehen würde, wenn man das einfach platt machen würde und wieder Luxuswohnungen reinmachen würde. Aber vielleicht nehme ich das als Stichwort, die haben ja natürlich viele solche Aktionen gemacht und vielleicht lesen wir jetzt gerade ein Stück, wo eine solche Aktion vorgestellt wird.
Perfekt, Action.
Ja, das haben
Action.
Wir doch gut gemacht.
Action.
Und zwar geht es da um die Martina Meinrad. Das ist ebenfalls eine ungewöhnliche und sehr interessante Freundin der Videothek, die auch einen erstaunlichen Lebenslauf hat. Und die ist Organisatorin des extra formierten Zirkus des Viertels. Sie nennt ihn Vecchio Molino. Und das ist eben ein weiterer Programmpunkt ihrer gesamten, dieser Gruppe, aufwendigen Kampagne. Und jetzt in diesem Teil, den wir vorlesen, erleben wir, wie die Akrobaten für die eigentliche Vorstellung üben. Es ist also die Generalprobe.
Du stellst noch Martina vor, oder?
Ich stelle noch die Martina vor, genau. Wie gesagt, hinten im Personenregister gucke ich kurz mal, wo sie ist. Ich suche so.
Ganz hinten.
Ganz hinten. Hier, ich hab's. Martina Meinrad. Sie lebt von Hartz IV und sammelt Flaschen. Fast wäre sie Profisportlerin geworden. Ich werde mir weder Urlaub noch einen Besuch im Restaurant leisten können. Dafür redet mir aber keiner rein, außer dem Jobcenter.
Martina hob feierlich an. Liebe kleine und große Zirkusbegeisterte, darf ich euch herzlich begrüßen bei der Premiere von Vecchio Molino. Der Zirkus unseres Viertels Alte Mühle, das nicht abgerissen werden darf, sondern erhalten werden muss. Mit Jonglage, Akrobatik, Musik und Überraschungen werden wir euch davon überzeugen, welcher Reichtum hier in unserem... Sie brach ab und wedelte mit den Händen. Und so weiter und so fort. Ich will euch nicht langweilen. Sie schaute auf ihren Spickzettel und schaute auf. Milan, du bist dran. Der ungarische Straßenmusiker löste sich aus dem Knäuel Menschen und bedeutete zwei anderen Männern mit ihm, vor die leeren Bänke zu treten. Marek hatte keine Ahnung, ob Geige, Klarinette und Gitarre die Standardausstattung einer solchen Kapelle war. Die Musik der Roma und Sinti spielte. Was sie aber hören ließen, haute Marek schlichtweg um. Sie mussten unbedingt einen eigenen Termin nur mit diesen Künstlern anbieten. Sie boten diese Musik einfühlsam und mit großer spielerischer Kraft dar. Soweit Marek das als Laie beurteilen konnte. Ein harmonisches Zusammenspiel, das durch hohe Qualität bestach. Ihre Spielfreude war erkennbar und sie würden das Publikum später, wie ihn jetzt, auf eine Reise mitnehmen, die von ungarischen Tänzen bis hin zu Rhapsodien führten. Davon war er überzeugt. Und der fast schon frenetische Beifall der anderen Künstler bewies, dass er richtig lag. Mit nur wenigen Liedern hatten Milan und seine Mitmusiker eine Atmosphäre geschaffen, die so typisch war für eingeschworene Gemeinschaften. Auch Matteo, der Nachbar, den Martina auch vom alten botanischen Garten kannte und der seine Slackline abenteuerlich zwischen zwei, drei Bäume gespannt hatte, ließ mit seinen Sprüngen und akrobatischen Figuren alle mit offenen Mündern zurück und verstärkte das Gemeinschaftsgefühl. Auch der Artistin, die mit Bällen und Keulen jonglierte, sah man an, dass sie lange geübt hatte. Tatsächlich hatte Marek auch sie schon im alten botanischen Garten gesehen, ebenso den Kollegen mit dem Diabolo. Er nahm an, dass sie WG-Genossen von Martina waren. Dann plötzlich sprangen 5 Kinder, Grundschüler und Teenager auf die Bühne und zauberten Bilder mit ihren Körpern, mit Kopfstand, Handstand, Vierfüßlerstand und gegenseitigen Hilfestellungen. Ohne Pause ging sie über zum letzten Punkt des Programmes. Wieder war Milan an ihrer Seite. Marek hatte eines ihrer 30 Gedichte erwartet, die sie auswendig kannte. Sie gab aber Milan ein Zeichen und begann zu singen. Ein Lied des zu früh verstorbenen Rockpoeten und Baggerfahrers Gerhard Gundermann. Wie passend! Denn der Film von 2018 über sein Leben in der DDR war inzwischen einer der meist ausgeliehenen in der Videothek. Auch Marek war Fan davon.
Ich stell mich nicht mehr an in den langen Warteschlangen, wo man sich verkaufen kann. Und ich habe keine Zeit mehr, ich nehme den Handschuh auf.
Wie bei großen Konzerten war es einen Moment ruhig. 2, 3 Momente, bevor der Applaus losbrach. Sogar die Kinder klatschten wie wild. Martina sang nicht nur ein Lied, es war ihr Lied. Das spürten auch die Gröbsten. Wie gelungen all die Aufführungen waren. Sie strahlten sich an, klopften sich auf die Schultern und gaben sich High Five. Die Zuschauer konnten jetzt kommen.
Ein Ausschnitt aus Stahlberg und Co., dem neuen Roman von Rainer Imm, vertont und gelesen von Udo Zeppetsauer und Bernhard Mohl. Du warst jetzt gerade die Martina.
Genau.
Hast du da auch was dann in sie, dich reinversetzt in sie? So?
Ne, ich habe mich, ja, auch, aber eher in das Lied reinversetzt. Also das ist jetzt schon mehr meine Interpretation. Keine Ahnung, wie sie das singen würde. So gut kenne ich sie jetzt auch wieder nicht.
Also da habt ihr kein nochmal Charaktercoaching gemacht. Du bist dann der Musiker.
Nee, aber ich denke, wenn das ihr Lied ist und ich singe das so, dass es wie mein Lied wird, wie zu meinem Lied wird, dann treffe ich es doch einigermaßen.
Und diesmal hat es ja vom Text zum Lied auch, war ja eine eindeutige Hinführung.
Genau, also das Lied ist auch tatsächlich im Buch abgedruckt. Also das jetzt, kommt da jetzt direkt drin vor.
Und das davor war es einfach im übertragenen Sinne ausgewählt.
Im übertragenen Sinne, weil es einfach, wie vorher angedeutet, ganz gut passt zum Buch, zur Atmosphäre. Es ist fast so eine Zusammenfassung des ganzen Buches, dieses Lied.
Und der Gundermann, wie bist du auf den gestoßen? Weil der auch präsent ist in Tübingen, du mit der Randgruppenkombo und dem Heiner Konczak oder...
Ja, das auch.
Oder weil er eben auch wegen dem Film. Ja.
Hauptsächlich wegen des Films, der wirklich ganz hervorragend war, wie ich finde. Und der Hauptdarsteller, der hat, glaube ich, selber auch gesungen. Das war kein Playback, oder?
Ja, ich glaube auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
Also das finde ich so einer der besten Filme der letzten Jahre. Der hat mich so begeistert und dachte ich, Mensch, das passt doch zu Martina ganz hervorragend. Und wie es passt, haben wir jetzt gehört und gesehen. Gesehen nicht. Wir sehen es dann am Donnerstag, um den kleinen Schlenker zu machen.
Genau, die erste öffentliche Buchvorstellung, wo man es auch sehen kann, nicht nur hören, ist dann am Donnerstag, 15. Dezember im Museum in den oberen Sälen. Die drei, Rainer Im, Udo Zepetzauer, Bernhard Mohl, Kumpels und künstlerisches Team werden das Ganze mit Live-Musik und Anekdoten, also so ähnlich wie hier, nur viel ausführlicher, genau. Und eben auch zum Angucken.
Und darf man das vielleicht verraten? Also ich denke, wir sind die einzige Lesung auf der ganzen Welt, die eine Zugabe haben. Sagen wir jetzt nicht laut, aber wenn die Menschen, wenn die Zuschauer das fordern, wir sind bereit.
Also aus dem Epilog dann, oder hast du noch eine Extra-Szene geschrieben?
Auch das ist ein Geheimnis, aber es lohnt sich. Also Besucher der vorhergehenden Lesungen, die können schon ein bisschen erahnen, was eine Art von Zugabe das ist, weil auch da haben wir immer Zugabe, weil die Leute brauchen einfach, wollen eine Zugabe haben.
Ja, natürlich.
Ist doch, oder?
Ja, hast du auch so immer so? Ich verstehe das auch.
Ja, natürlich,
ja. Ja. Ich glaube, die Künstler wollen eine Zugabe spielen.
Ich glaube, das ist ein falscher Eindruck.
Nicht, dass wir was loswerden wollen würden. Nee, ganz so gar nicht.
Ich habe gesehen, du hast neben den obligatorischen Klebestreifen, Zetteln auch diverse handschriftliche Notizen im Buch reingemacht.
Hab so ich
Striche.
Das? Ach so, ja, das ist mir sehr wichtig. Ich habe einfach Zeichen drin, die mir beim Lesen wichtig sind, damit ich in Ruhe lesen kann, also wo betont wird, wo eine Pause sein soll. Das hilft mir einfach, da besser zu lesen und ruhiger zu sein bei der Lesung. Weil ich habe immer so ein bisschen den Hang, ein bisschen schnell zu lesen. Und deshalb, und das hast du wahrscheinlich gesehen, habe ich recht oft immer links und rechts an den Rand geschrieben, langsam, langsam.
Wenn er es nicht macht, wird er unterm Tisch getreten.
Deine eigenen Regieanweisungen.
Ganz genau, so ein bisschen. So ist es tatsächlich, ja. Die eigenen Regieanweisungen.
Aber ihr habt auch, du probst für dich und dann probt ihr noch zusammen und...
Ja.
Macht
also jeder Übergänge. Halt das, was er zu tun hat und dann, dass es zusammenkommt, dann immer gemeinsam.
Jetzt hat man ein Buch mit ein paar hundert Seiten und muss da dann aber auch die prägnanten Stellen auswählen. Das ist ja auch, habt ihr das auch dann zusammen gemacht oder wie ist das?
Das ist natürlich Rainers Job, der ist auch, der musste erstmal das Buch schreiben natürlich, dann muss er wieder alles zusammenstreichen und das Schönste auswählen und dann von dem Schönsten auch noch wieder Passagen streichen, damit die so schön kompakt rüberkommen. Ja, das ist halt das harte Los des Autos. Ja,
das ist hart, aber ja. Da muss er durch.
Ja. Wobei da bin ich doch lieber Musiker, muss ich sagen.
Da habt ihr kein Mitleid.
Wobei ich die Freunde immer im Hinterkopf habe, tatsächlich. Also auch bei den anderen Büchern hat Musik eine große Rolle gespielt. Auch natürlich für mich spielt Musik eine große Rolle. Aber da habe ich die Kumpel schon immer im Hinterkopf und denke schon auch beim Schreiben, boah, super, das wäre doch ganz gut bei der Lesung.
Diese Rolle könnte der Udo gut lesen oder
und singen, auch, und, genau.
Und singen.
Ja. Und da könnte Bernhard Musik untermalen. Und das ist ja auch schön. Also wir sprechen ja nicht nur, sondern wir haben es ja vorher erlebt. Diese Musik dann zusätzlich beim Lesen finde ich sehr atmosphärisch.
Ich würde noch gern zu den Namen und zum Titel was wissen. Stahlberg und Co. Der Name Stahlberg überhaupt
als... Das ist ganz witzig. Ich habe einen kernigen Namen gesucht und kleines Geheimnis, ich habe ja immer Notizbücher dabei und wenn mir was einfällt, wenn ich was lese oder so, dann schreibe ich immer viel auf. Übrigens ist es auch Grundstoff für meine Bücher und auch für dieses Buch, in dem sehr viele einzelne Geschichten auch verarbeitet sind, viel mehr als ein normales Buch. Ein Schreibcoach hat mal gesagt, du könntest aus einem Buch drei Bücher machen. Und das stimmt, das ist sehr, sehr dicht. Aber Stahlberg, ich wollte einen kernigen, einen richtig fetzigen Namen haben. Ich finde den kernig, Marek Stahlberg. Das hat sowas mit Kraft und Energie. Und das ist der einzige große Grund. Und die Videothek heißt eben Stahlberg und Co. Und Namen sind nicht zu unterschätzen, also... Finde ich schon, das trägt viel dazu bei, jemanden zu beschreiben, eine Person auch zu beschreiben über Namen. Oder, Herr Zepetzauer?
Das ist genau so, wie du es gesagt hast.
Die Namen, Künstlernamen hast du keine ausgedacht noch für die Künstler?
Das müssten die sich ausdenken.
Nee, ich bin ganz zufrieden damit.
Ja, das tut.
Hier nochmal, hier Buchmarkt. überhaupt Verlag zu finden und hier präsent zu werden, veröffentlichen zu können in diesen Zeiten? Wie ist das damit ergangen?
Da sprichst du wirklich was an. Es ist wirklich, man wird eher zweimal vom Blitz getroffen, als einen seriösen Verlag zu finden. Aber ich habe das Glück, ich habe für die Krimis den Silberburg Verlag gehabt, den es leider nicht mehr so in seiner Form, in der alten Form gibt. Und für die anderen Bücher, ein anderer Roman und Bolzplatz, das Buch, hatte ich schon diesen Verlag, den Omnino Verlag in Berlin. Und es ist dann schön, den zu haben und mit dem immer weiterarbeiten zu können. Aber es stimmt tatsächlich, einen Verlag zu finden, ist wirklich, wirklich schwer. Einen seriösen Verlag, was übrigens auch für Lesungen betrifft. Die Veranstalter, die leiden immer noch an Corona. Das heißt, viele Sachen sind ausgefallen, viele Sachen werden nachgeholt und für neue Sachen trauen sie sich nicht. Also Lesungen zu vereinbaren war auch bisher ein relativ schwieriges Geschäft und ist es immer noch.
Aber jetzt am Donnerstag klappt's. Im Museum Obere Seele, 15. Dezember, 20 Uhr. Rainer M., Udo Zeppelzauer und Bernhard Mohl mit Stahlberg und Co. Ich danke euch herzlich, dass ihr da wart.
Wir danken.
Vielen Dank.
Sehr gerne und alles Gute, toi 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 für den Auftritt und auch für die weiteren Projekte, Lesungen gemeinsam, separat.